Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast, Dr. Frank Schlein. Frank ist CEO bei Griff Deutschland. Als einer der führenden Informationsdienstleister am Markt unterstützt Griff Unternehmen und Finanzinstitute ganzheitlich beim Managen ihrer Digital Customer Journey, unter anderem mit dem Fokus auf ESG, Environmental Social Governance. Griff Deutschland gehört zur weltweit tätigen Griff-Gruppe mit Hauptsitz in Bologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit über 6.500 Experten, 85 Unternehmen in mehr als 40 Ländern auf 4 Kontinenten aktiv. Täglich nutzen über 10.500 Finanzinstitute, 600 Versicherungsgesellschaften, 82.000 Geschäftskunden und über 1 Million Privatpersonen die Dienstleistung von Griff. Lieber Frank, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
Ein Hallo, Lisa, von meiner Seite und natürlich herzlich willkommen an alle Zuhörer zunächst und vielen Dank natürlich für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Wie stehst du denn persönlich zur Nachhaltigkeit?
Vielleicht darf ich erst noch mal einen Satz dann eben auch einleitend sagen, weil wir haben jetzt schon mal in der Einleitung das Thema ESG gehabt und das wird immer so gerne dann so verwendet, als würde das auch schon jeder wissen, wofür es denn eigentlich steht. Deshalb vielleicht nochmal vorweg, ESG, für all die, die es noch nicht gehört haben, es steht für Environmental, Social und Governance. Zu Deutsch ganz einfach, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Geht also im Wesentlichen darum, Kriterien, Rahmenbedingungen für die Berücksichtigung von Umwelt, Nachhaltigkeits- und Sozialfragen auf der einen Seite von Unternehmen, aber gleichermaßen auch bei Körperschaften, Regierungen und Behörden dann eben auch zu regeln. Aber gern jetzt auch zu deiner Frage, Lisa, mit dem persönlichen Bezug. Also ich denke erstmal, es ist wichtig, Nachhaltigkeit ist schon ein komplexes, vielschichtiges Konzept. Und ich glaube, ein Einheitsansatz, der für alle passt, gibt es erstmal nicht. Es gewinnt global an Bedeutung und ist sicherlich auch ein Muss für unser Überleben. Aber bei allen übergreifenden Initiativen, die auch super wertvoll sind, glaube ich einfach persönlich, beginnt notwendige Veränderung immer auch bei jedem selbst und dementsprechend dann eben auch bei mir. Und bei mir ist es so, ich versuche meine Entscheidungen nach meinem hinzunäher Nachhaltigkeit so zu wählen und dabei gleichzeitig an meine 2 Kinder zu denken, die nämlich 14 und 10 sind. Und ich frage mich immer, wie beeinflusst mein Verhalten die Zukunft von meinen beiden dann eben auch, meiner Tochter und meinem Sohn im Übrigen. Und so fühle ich mich jeden Tag so ein klein bisschen motiviert und motivierter, auch nachhaltiger zu leben.
Und bemerkst du dieses anfangende Umdenken, dieses Denken an nachfolgende Generationen auch zunehmend in deinem privaten Umfeld?
Das merke ich. Und es ist natürlich omnipräsent bei uns dann eben auch allen. Und das beginnt sowohl beim privaten Leben, aber ich merke es auch in geschäftlichen Praktiken. Bei mir selber ist es zum Beispiel so, ich versuche Produkte schon ein bisschen stärker nach Nachhaltigkeitskriterien auszuwählen. Ich esse ein bisschen weniger Fleisch und ich versuche ein bisschen weniger oder häufiger mein Auto in der Garage dann eben auch zu lassen. Wenn ich auch Geschäftsreisen mache, bin ich mittlerweile fast ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und das finde ich schon mal ganz wichtig. Wir bei Griff haben auch generell Inlandsflüge, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, komplett für Geschäftsreisen abgeschafft. Ich muss ehrlicherweise zugeben, umweltbewussteres Verhalten gelingt mir mal besser, mal schlechter. Aber geht, glaube ich, mehr darum, wirklich jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Weil meine Erfahrung wiederum so, vollständige Umstellung der Lebensumstände von einem Tag auf den anderen hat bei mir oder auch bei vielen anderen, glaube ich, nur selten funktioniert. Aber jeden Tag ein bisschen kann auch zu was Großem führen.
Danke für die schon ersten Einblicke auch in das Thema, wie ihr mit Griff da direkt im Unternehmen umgeht. Aber fangen wir doch erstmal auf einer hohen Flughöhe an, da wir die Chance des weltweiten Kontexts bei internationalen Unternehmen in unserem Format immer gerne nutzen. Griff Deutschland im Vergleich zu den im Ausland ansässigen Griff-Standorten. Was unterscheidet euch, was verbindet euch jetzt gerne auch mit Blick auf die Nachhaltigkeitspositionierung?
Okay, dann gehen wir mal auf die hohe Flughöhe, wie du dann eben auch sagst. Griff hat sich erstmal generell dazu verpflichtet, Nachhaltigkeit in unsere eigenen Werte zu integrieren, genauso wie unsere Strategie. Was ich besonders spannend finde, ist aber auch, es ist Teil unseres Leistungsangebotes sogar geworden. Und ich glaube, da kommen wir auch später nochmal ein bisschen daneben auch hin. Bei uns geht es irgendwie im Wesentlichen darum, dass wir versuchen, auch in jedem einzelnen Land und damit als Griffgruppe gesamt etwas besser zu werden. Und dafür haben wir sogenannte Nachhaltigkeitsbotschafter etabliert. Die gucken jeden Tag auch und sprechen mit den jeweiligen Teams und überlegen, was kann man denn täglich irgendwo immer noch ein bisschen besser machen. Und damit wir uns dann eben auch verpflichten und aber auch selber dann eben auch in die Verantwortung nehmen, gibt es bei uns auch bei Griff einen Nachhaltigkeitsbericht, den wir jährlich veröffentlichen. Und da kann man immer ganz gut sehen, was haben wir eigentlich gemacht, wo sind wir besser geworden, wo haben wir uns aber auch vielleicht ein bisschen mehr vorgenommen und wo haben wir wieder was vor, dann eben auch mehr in den Fokus zu nehmen. In Deutschland ist es dann zudem noch so, dass diese Nachhaltigkeitsbotschafter auch sehr viel mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und tatsächlich Freiräume kriegen, immer wieder auch kreativ dann eben auch zu werden. Und ab und zu bin ich dann eben auch in den Teams und mich fasziniert wirklich, mit wie viel Spirit, Engagement dieses Thema wirklich vorangetrieben wird, weil es eben genauso diesen Purpose einfach für jeden Einzelnen von uns hat, auch im Privatleben. Aber jetzt auch wieder die Business-Perspektive zuletzt. So ganz Selbstzweck ist es natürlich auch nicht, weil was ich sagen kann ist, wenn wir das nicht wiederum tun, umgekehrt, dann werden wir auch junge Kolleginnen und Kollegen dann wiederum verlieren, weil die wollen ein klares Commitment von uns dann eben auch haben und die wollen auch verbindliche Schritte sehen, wie wir als Griff unseren Stück Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
Hast du ja des Öfteren erwähnt, dass ja auch der Fokus vor allem auf die jüngeren Mitarbeitenden liegt, also dass die sich auch da sehr stark engagieren. Kann man da tatsächlich was ableiten, also dass dieses Engagement dann tatsächlich eher von Jüngeren getrieben wird und es dann doch ein bisschen mehr Umdenken bei den Älteren, um bei diesem Wort zu bleiben, entsprechend benötigt, oder kann man das doch nicht so einfach pauschalisieren?
Also wäre mir ein bisschen zu pauschal, wenn ich ehrlich bin, aber grundsätzlich wird es natürlich schon stärker im Unternehmen von den etwas Jüngeren getrieben über diesen stärkeren Idealismusgedanke, das Engagement dahin, aber es lassen sich ganz, ganz viele anstecken. Und in diesen Runden, wo gemeinsam kreativ drüber nachgedacht werden, befinden sich auch nicht nur die junge Generation, sondern das ist schon wirklich ein ganz gut gemischtes Team von unterschiedlichen Generationen und auch Geschlechtern und unterschiedlichem Gedankengut. Also insofern wäre es mir zu pauschal, aber ja, großes Engagement ist natürlich auch bei den Jüngeren zu sehen.
Die Idee mit diesen Nachhaltigkeitsbotschaftern kann ich total unterstützen. Das haben wir bei uns in der Bank ähnlich umgesetzt. Also natürlich nicht in der Größe, wie ihr als Griff weltweit tätig seid. Aber zumindest in unserer Größe haben wir auch in allen Bereichen Nachhaltigkeitsbotschafter, Nachhaltigkeitspaten benannt, um einfach auch hier dieses Verständnis dann doch direkt in die Teams zu tragen. Insofern bestätigt mein Vorgehen ist auch entsprechend so, dass ihr das auch sogar weltweit umgesetzt habt, finde ich super. Wie nehmt ihr denn den regulatorischen Druck auf euer Geschäftsmodell wahr und gibt es hier merkbare Unterschiede zu euren ausländischen Standorten?
Also erstmal muss man sagen, die EU, das wissen wir, war Vorreiter beim Thema ESG und Nachhaltigkeitsberichterstattungskriterien. Und dementsprechend kommt der Druck auch sehr stark eben aus der EU auf unsere europäischen Griffländer. Aber es wäre jetzt ja noch ein bisschen seltsam, wenn wir quasi andere Standards gelten lassen würden für unsere europäischen Griffeinheiten und unsere außerhalb. Deshalb haben wir grundsätzlich erstmal gesagt, wir wollen uns als Griff-Gesamtgruppe weltweit an die hohen Standards erstmal der EU dann eben auch anlehnen. Die gesamten Verordnungen, die da sind, gelten natürlich im engeren Sinne für uns, wenn sie es denn eben auch tun, aber auch im weiteren Sinne. Was meine ich damit? Wir helfen ja heute Unternehmen dabei in ihrer ESG-Berichterstattung mit bestimmten Tools. Und diese Tools wenden wir wiederum auch auf uns selber dann auch an. Und dementsprechend ist eigentlich alleine schon die Situation, wir können ja nichts draußen nach draußen repräsentieren gegenüber den Kunden, was für uns selber dann wiederum nicht gültig ist. Deshalb tendenziell legen wir höhere Standards an uns an, als die wir eigentlich wiederum hätten. Aber das ist auch gleichzeitig zwingend und logisch aus der Thematik, dass wir ja auch selber ESG-Beratungen machen im Hinblick zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Genau, du hast es gerade eben schon angesprochen. Euer Portfolio fokussiert sich ja auch unter anderem auf diese ESG-Aspekte. Besonders mit dem Tool Synergy, das mir jetzt auch sehr bekannt ist, setzt ihr auf den nachhaltigen Wandel in der Ökonomie. Gib uns doch mal und unseren Zuhörern einen Einblick in diese spannende Lösung.
Also erstmal freuen wir uns natürlich, dass auch ihr Anwender dann eben auch seid von insgesamt übrigens 1000 Kunden, die das heute schon global nutzen, und täglich kommen weitere 10 dazu. Habe selten so eine Geschwindigkeit gesehen bei einem Thema, aber es unterstreicht, glaube ich, auch diese Wichtigkeit des Themas ESG. Und diese Plattform ist erstmal dafür da, dass sie den Prozess vereinfacht, wie man speziell in der Lieferkette nach gültigen ESG-Kriterien seine Lieferanten befragt. Und dann, wenn man das getan hat, auch ein entsprechendes Leistungszertifikat bekommt. Und so kann also ein Unternehmen einfach seine Lieferanten hochladen in die Synergy-Plattform, ihre Lieferanten einladen, einen bestimmten Fragebogen auszufüllen. Dieser Fragebogen ist auch immer stärker differenziert mittlerweile nach Unternehmensgrößen, Industriezweigen, damit auch keiner überfordert ist bei diesen ganzen Thematiken und jeder gemäß der Regulatorik auch das bekommt, was für ihn dann eben auch richtig ist. Wiederum der Nutzer, der seine Lieferanten hochgeladen hat, kann sehen, wer hat schon abgegeben, wer eigentlich nicht, kann dort nachverfolgen. Und so kann man wirklich einen sehr, sehr guten Blick auf die gesamte Lieferkette bekommen und nicht nur der Regulatorik beikommen, sondern eben auch darauf wiederum natürlich bestimmte Entscheidungen treffen. Und ich habe schon gesagt, wichtig dabei ist einerseits heute dieses Thema ESG-Information überhaupt erstmal zu bekommen und einzuholen. Aber was wir auch gesehen haben, es muss halt wirklich noch pragmatisch bleiben. Weil angefangen haben wir irgendwann mal mit einem riesen Fragebogen alle gleich zu behandeln und wir haben natürlich gesehen, dass gerade Kleinstunternehmen und kleinere Unternehmen sich da extrem schwer tun. Deshalb war es für uns da auch wichtig, weiter zu differenzieren und auch eine gewisse Angemessenheit zu haben, aber trotzdem natürlich das Minimum dann eben auch zu erfüllen, was es einfach braucht. Also, und ich glaube, so haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ESG-Bewertungen wirklich einfach zu machen, kurz, schnell und aber auch relevant.
Also dass diese Synergy-Lösung sehr gut strukturiert, übersichtlich, doch kompakt mit Blick auf die Fülle der abzuhandelnden Themen ist, kann ich bestätigen und auch in der Handhabung wirklich sehr gut. Was ich des Öfteren schon bewundert habe und mich tatsächlich auch gefragt habe, denn jeder, der sich mit dem Thema ESG und Transformation und Regulatorik auseinandersetzt, dem ist einfach bewusst, wie schnell doch dieses Thema in der Regulatorik sich immer wieder verändert und neue Änderungen hinzukommen. Und da habe ich mich tatsächlich schon des Öfteren gefragt, wie ihr es dann schafft, dieses Scoring wirklich stets aktuell zu halten.
Also grundsätzlich erstmal, es ist wirklich eine irre Geschwindigkeit bei diesem ganzen Thema Regulatorik rund um Nachhaltigkeitsberichterstattung, ESG etc. Also auch ich habe da teilweise wirklich Schwierigkeiten eben auch nachzukommen und da braucht es schon wirklich sehr, sehr gute Experten, die einem dabei helfen, in großer Nähe auch zu dem Regulator dann eben auch am Ball zu bleiben dann eben auch. Was wir vor einiger Zeit gesehen haben, und es geht dann in die Richtung eher nochmal wieder Synergy, und jetzt kommt ein kleines Wortmonster, also war das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was speziell der deutsche Gesetzgeber dann eben auch gemacht hat. Und dieses verpflichtet zum Beispiel ab 01.01.2024 5.600 Unternehmen in Deutschland, das sind nämlich die, die mindestens 1.000 Mitarbeiter dann eben auch haben, tatsächlich diesen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette nachzukommen. Und so gibt es wieder eine Spezialregulatorik, die erstmal wiederum Informationen braucht und bestimmte Handlungen erfordert von unseren Kunden. So war zum Beispiel ein Beispiel, wie wir die Synergy-Plattform mit einem neuen Fragebogen aufgeladen haben, um dann wiederum genau diesen Berichtspflichten dann wiederum nachzukommen. Und auf der anderen Seite, das ist das, was du auch angesprochen hast, ESG-Rating und Scoring. Weil häufig ist es so, dass unsere Kunden gesagt haben, ja, ich verstehe das, ich muss meine Lieferkette befragen, ich muss meine Lieferanten befragen, ich habe ganz viele, was ich dann eben auch tue. Aber ich habe ja heute schon Pflichten, auch unabhängig davon, ob jemand antwortet oder eben dann auch nicht. Und ich brauche ja schon einen Aufsatzpunkt für dieses ganze Thema. Und das hat uns dann dazu bewogen, auch sogenannte ESG-Indikatoren zu entwickeln. Das heißt auch, nach bestimmter Regulatorik bewerten wir Unternehmen auf Basis bestimmter Informationen, die wir wiederum haben, nach sogenannten ESG-Indikatoren. Und das gibt immer einen sehr, sehr guten Aufsatzpunkt für ein Unternehmen erstmal, einen Einstieg dazu zu haben. Und dann kann es sehr häufig dann in tiefen Interviews mit Fragebogen und anderem wiederum einsteigen. Und das war eine ganz, ganz wichtige Ergänzung. Und so macht es das Zusammenspiel tatsächlich zwischen ESG-Indikatoren und dann bestimmte Fragebogenlösungen wirklich einzigartig.
Genau, also genau diese Fragebogenlösungen finden wir als Bank auch sehr hilfreich. Wir nutzen diese Lösung ja, um unsere Firmenkunden speziell in diesem notwendigen Transformationsprozess zu befähigen, ihnen was an die Hand zu geben, mit dem sie loslegen können. Und wir als Bank sind ja auch auf eine erfolgreiche Transformation unserer Kunden in mehrfacher Hinsicht angewiesen. Also eine starke ESG-Positionierung wirkt sich ja nicht nur positiv auf die Bewertung der Bonität des Kunden aus, sondern wir als Bank sind zum Beispiel ja von der Regulatorik aus dazu verpflichtet, unsere Finanzierung in unserem Scope 3 der Klimabilanz zu erfassen. Bedeutet konkret, wenn unsere Kunden ihre Klimaziele nicht erreichen, werden wir das als Konsequenz auch nicht schaffen. Wie ist denn euer Eindruck, wie weit denn eure Kunden, die jetzt dieses Griff-Tool schon nutzen, mit Hinblick auf ESG sind? Also nutzen die Kunden es tatsächlich, um anzufangen oder auch eher schon um gewisse, ja, mit der Hoffnung, ein tolles ESG-Scoring vielleicht bereits schon zu erhalten, um das sichtbar zu machen? Oder ist dann doch der gesunde Mix? Wie schätzt du es ein?
Um ganz ehrlich zu sein, es gibt eine sehr große Unterschiedlichkeit einfach noch. Und zwar im Stück weit in dem ganzen Thema Reifegrad. Das hat einerseits was mit Regulatorik zu tun, das hat andererseits aber auch was damit zu tun, wie weit eigentlich schon und bestimmte Industrien und Unternehmen vorher schon das Thema Nachhaltigkeit in ihren Werten, in ihrer Strategie, in ihrem täglichen Handeln dann wiederum hatten. Beim Thema ESG-Berichterstattung, da haben wir einige, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, die Nachhaltigkeitsberichte machen, die schon in der Lieferkette dann eben auch fragen. Denen muss man mehr dabei helfen, jetzt up to date zu bleiben, nämlich zum Beispiel hier mit dem Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, anderen Regulatorik, das gibt es was, das heißt Corporate Sustainability-Richtlinie etc., wo nochmal wieder etwas anders geartete Informationen einzuholen sind. Denen versucht man eigentlich noch die Lücken zu schließen, die sie heute haben, und andere Zeit immer wieder regulatorisch up to date zu bleiben. Bei anderen Unternehmen ist es aber tatsächlich so, die wissen erstmal gar nicht, wo sie richtig anfangen sollen. Und da fängt es meist überhaupt erstmal damit an, einen Überblick über die Lieferanten vielleicht initial mit ein paar ESG-Basisindikatoren zu bekommen, um auf der Basis wiederum das Unternehmen dann tiefer oder den Lieferanten zu befragen nach einem Fragebogen und so sukzessive sich auf diese Reise zu begeben. Insofern unterschiedliche Reifegrade je nach Industrie. Finanzinstitute wie ihr seid in der Regel da schon etwas weiter, weil auch die BaFin in Deutschland speziell hat das schon sehr frühzeitig dann eben auch stärker hingeguckt. Und wie du ja selbst sagte, hat es auch eine Relevanz natürlich für das gesamte Risikoeinschätzungsthema und Finanzierung und damit ja auch einen gewissen Selbstzweck. Aber so findet man wirklich tatsächlich alles. Aber was ich sagen kann, alle haben sich auf die Reise begeben und niemand will zurückbleiben.
Auch wenn du es an ein paar Punkten schon erwähnt hast, jetzt nochmal so ganz konkret für unsere Zuhörenden mit Blick auf die eigene Transformation von Griff. Wie wird dieser Transformationsprozess im eigenen Unternehmen denn umgesetzt und wo habt ihr es strategisch verankert?
Wie du gerade sagtest, es ist einerseits Teil unserer Werte. Viele Unternehmen haben ja auch solche Werte. Wir haben das dann gleichermaßen auch. Und da ist Nachhaltigkeit tatsächlich eine eigene Dimension. Und wir haben es zusätzlich bei uns in der Strategie. Und nicht nur selber nachhaltig zu werden und besser dort zu werden, sondern wir haben ja ein Produktportfolio, über das wir gerade gesprochen haben. Und Schuster mit den eigenen Leisten, was wir erkennen. Ich kann ja nicht selber meinen Kunden dabei helfen, etwas zu tun, wenn ich mich selber da nicht dran halte. Und deshalb ist das für uns wirklich ein sehr, sehr hohes Gut, was wir dann eben auch dort dann wiederum haben. Und so wirklich ist es ein wirklich dynamischer Prozess, der in meiner Unternehmenstätigkeit, die ich erlebe, tatsächlich implementiert ist, wo immer wieder neue Ideen überlegt werden, wo die dann wiederum in die Umsetzung gehen. Und das sind meistens jetzt gar nicht solche Riesenprojekte an jeder Stelle, sondern es ist eine Vielzahl von kleinen Maßnahmen. Und man redet ja viel über Agilität. Das passt, glaube ich, gerade beim Thema Nachhaltigkeit auch so. Das ist ein agiler, wiederkehrender Prozess, der ganz partizipativ ist, der aber gleichzeitig dadurch auch Verbindlichkeit und Motivation im Team schafft.
Wenn man sich jetzt eurer Klimabilanz oder eurer Klimastrategie widmet, bei uns ist es beispielsweise so auch, dass die Zuhörenden da vielleicht nochmal noch das ein oder andere Bugs-Beispiel bekommen mit dem Thema Klimabilanz. Wir sind jetzt auch EMAS zertifiziert und einer der größten CO2-Hebel bei uns ist neben dem Thema Energie, obwohl wir natürlich schon auf erneuerbare Energien 100% umgestellt haben, ist zum Beispiel auch das Thema Mobilität. Also auch hier der Hebel des mobilen Arbeitens ist bei uns enorm groß mit Blick auf die CO2-Bilanz. Wie sieht's denn bei euch aus in den Themen Scope 1, 2, 3 und dem 1,5-Grad-Ziel? Gibt's hier was sind so die größten Hebel, an denen ihr drehen könnt und auch wollt, um dieses sehr ambitionierte Klimaziel zu erreichen?
Ich schmunzel etwas, auch wenn man mein Gesicht jetzt eben nicht sieht. Vielleicht sollten wir einmal, du hast jetzt so benutzt Scope 1, Scope 2, Scope 3. Ich benutze das auch immer recht selbstverständlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle Zuhörer das da gleichermaßen dann eben auch haben. Also insofern, lass uns nochmal einmal vielleicht auch gemeinsam kurz durchgehen. Und du darfst natürlich auch ergänzen. Scope 1 Emissionen beziehen sich erstmal auf direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen. Das sind zum Beispiel Verbrennung fossiler Brennstoffe vor Ort bei uns als Unternehmen, an unseren Produktionsstätten etc. pp. Die Verringerung von Scope 1 Emissionen hat sehr stark was damit zu tun, mit der Umstellung eher auf saubere Energiequellen, Verbesserung von Energieeffizienz, Einführen von Technologien, die weniger Kohlenstoff ausscheiden etc. Bei dem Thema haben es wir vielleicht auch ein bisschen leichter, muss ich sagen. Wir sind ein Informationsdienstleister mit komplett digitalen Produkten und digitalen Geschäft. Da haben wir heute schon auch in diesem Rahmen sehr stark optimiert, dass wir vergleichsweise geringe direkte Emissionen aus eigenen Quellen haben. Scope 2, das ist eher eine Thematik bei der Erzeugung von eingekauftem Strom, Wärme oder auch Dampf. Ja? Also Scope 2 Emissionen zu reduzieren, da sind wir bei Griff, und das machen ja auch viele, da sind wir, glaube ich, nicht einzigartig, versuchen wir sukzessive, und da sind wir schon relativ weit, auf erneuerbare Energien umzusteigen, um dann wirklich den Strom aus fossilen Brennstoffen zu ersetzen. Scope 3, das ist eigentlich alle anderen indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette. Und da braucht es auch wirklich einen umfangreichen Ansatz in der Lieferkette, was die Lieferanten generell angeht, deren Nachhaltigkeit, wie man mit ihnen zusammenarbeitet, um aber auch die Emissionen zu reduzieren. Und das ist wirklich ein permanentes Doing irgendwo on the job. Was wir da aber nutzen, sonst wären wir ja, glaube ich, auch, wäre das etwas seltsam. Wir nutzen auch unsere Lösung Synergy und ESG-Ratings und Indikatoren natürlich auch in unserer eigenen Lieferkette. So schaffen wir es dann eben auch, dass wir eine Berichterstattung davon bekommen. Und wir haben auch einen Aufsatzpunkt, tatsächlich mit Lieferanten zu sprechen, was man optimieren kann. So. Und so leben wir dieses Thema mit nochmal der Einordnung Scope 1, Scope 2, Scope 3.
Das war jetzt schon mal sehr spannend. Auch danke nochmal für die Erläuterung. Insofern, wir haben ja auch immer neue Zuhörende, die immer wieder neu dazustoßen. Insofern tatsächlich eine gute Idee, das vielleicht auch das öfter nochmal zu erklären. Was ist denn deine Meinung dazu, wie die nachhaltige Transformation schon von Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt gelingen kann? Gibt es da ja was du noch teilen möchtest?
Jetzt kann man natürlich hier ganz viel zitieren über auch regulatorisches Handeln, kollektives Tun etc. Und das ist auch alles wichtig. Aber ich würde mal sagen, es ist immer, mein Aufruf wäre, im eigenen Circle of Influence, also im eigenen Beeinflussungsbereich anzufangen. Und das hat dann viel mit unserer individuellen Handlung zu tun, in unserer individuellen Situation. Ja? Also da geht es eher darum, dass jeder von uns dieses Verständnis irgendwo hat, jede kleine Handlung zählt und wir tun das in unserem Einflussbereich. Und ich habe am Anfang schon mal erzählt, meine individuelle Motivation sind halt meine Kinder. Und je häufiger ich an meine Kinder wiederum denke in meinem täglichen Verhalten, desto besser werde ich auch beim Thema Nachhaltigkeit. Und ja, kollektives Verhalten, Handeln ist auch wichtig. Da spielt die Politik eine entscheidende Rolle. Die legt bestimmte Standards und Vorschriften dann wiederum fest. Und da ist es sicherlich wünschenswert, dass neben dem ganzen Thema Regelungen und Verbote oder Einschränkungen gleichzeitig natürlich aber auch Anreize für nachhaltiges Verhalten gesetzt werden. Da sind wir vielfach auf gutem Weg, wie zum Beispiel Steuererleichterungen für bestimmte Nutzung erneuerbarer Energien, Subventionen für öffentliche Verkehrsmittel und. Also viele gute Initiativen sind auf dem Weg. Ganz wichtig aber, dass hier die Regelungen auch gut verständlich und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar bleiben. Letztes vielleicht dazu, ist wieder in Bezug zu meinen Kindern. Ich würde mir manchmal noch mehr wünschen, dass das Thema Nachhaltigkeit noch mehr Einzug aber auch in die Schulen und damit auch in unser Bildungssystem finden.
Ja, Thema Bildungssystem finde ich sehr spannend, dass du es gerade erwähnst. Ich habe nämlich auch kürzlich mal in der Hochschule tatsächlich eine Vorlesung zum Thema nachhaltige Transformation halten dürfen und war dann ehrlicherweise doch, weil wir es auch vorhin über jüngere Generationen und jüngere Mitarbeitende gesprochen hatten, also ich war doch tatsächlich irgendwo irritiert, dass viele damit noch gar nichts anfangen konnten. Und insofern, ja, sehe ich es auch definitiv als Schlüssel, das Thema Bildung, Aufklärung, Sensibilisierung da tatsächlich anzusetzen. Wir nähern uns jetzt tatsächlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Hast du denn ein Zitat, das dir wichtig ist und uns alle leiten könnte?
Bei Griff nutzen wir ganz im Kontext Nachhaltigkeit immer ganz gerne ein Zitat. Und das ist von Mahatma Gandhi. Und ich empfinde das auch selber als sehr sprechend und deshalb sage ich es dann eben auch gerne. Das heißt, die Erde bietet genug, um die Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen, aber nicht die Gier aller Menschen. Ich wiederhole nochmal. Die Erde bietet genug, um die Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen, aber nicht die Gier aller Menschen. Und das empfinde ich recht selbsterklärend und betont so diese Kombination natürlich aus individuellen, aber auch kollektiven Beitrag, aber speziell natürlich auch, was jeder Einzelne tun kann.
Ja, in der Tat eine sehr wahre Feststellung. Danke für dieses wirklich sehr wahre und ja, Zitat, was tatsächlich dann auch zum Nachdenken anregt. Und in diesem Sinne sage ich auch schon dir, Frank, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Zum einen in euer sehr spannendes Unternehmen, aber natürlich auch für deine kostbare Zeit für unseren Podcast. Und auch danke an unsere Zuhörenden. Bis bald. Bleibt nachhaltig.